Liebe Hörerinnen und Hörer, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Frauenfußball. Wir hatten eine erfolgreiche EM letztes Jahr. Die WM dieses Jahr lief leider nicht so gut. Was waren die Gründe und wie sieht auch die wirtschaftliche Entwicklung im Frauenfußball aus? Das und vieles mehr diskutieren der liebe Gerhard, Lennart und zwei tolle Gäste, die sich gleich persönlich bei euch vorstellen, heute im Podcast Sportbusiness Kompakt.
Sportbusiness Kompakt, ein Podcast der IST Hochschule.
Ja, hallo zusammen. Ich bin auch wieder an Bord. Ich freue mich sehr. Letzte Woche war ich im Urlaub. Der liebe Gerhard hat ein tolles Interview führen dürfen mit der Steffi Jones. Erstmal hallo an alle.
Hallo, auch von meiner Seite aus. Schön, dass du wieder dabei bist.
Wir haben heute zwei tolle Gäste. Ich würde sagen, dass die sich später vorstellen, persönlich, Gerhard. Ja, Frauenfußball, das Thema heute. Ich glaube, total spannend. Bist du Frauenfußball-Fan?
Ich habe mich mal vor ein, zwei Jahren gewundert, dass Volkswagen einen Hashtag gemacht hat, kein Frauenfußball. Dann habe ich gesagt, was ist denn hier los? Kein Frauenfußball, die sind ja Hauptsponsor der Nationalmannschaft. Wie kann das denn sein? Und der Hintergedanke war gewesen, nach dem Motto, semantisch ein bisschen gespielt, es gibt keinen Frauenfußball. Es gibt nur Fußball, den Frauen spielen, weil der Ball ist derselbe, die Tore, die Abmaße, alles dasselbe, nur es sind eben Frauen. Und damit hat man eine Diskussion ausgelöst, ob überhaupt ein Vergleich zwischen Frauen und Männern in allen Sportarten gerechtfertigt ist. Und ich muss schon sagen, dass so große Veranstaltungen wie Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, Europameisterschaften mich dann schon vor den Fernseher bringen, nicht unbedingt die Bundesliga jedes einzelne Spiel. Bei dir?
Ich bin ganz ehrlich, ich bin auch eher großer Fan des ersten FC Kaiserslautern, bekenne mich auch dazu im Herrenfußball, aber ich verfolge schon mit viel Interesse wirklich die, so wie ich es von außen betrachte oder auch einschätze, durchaus positive Entwicklung, sowohl sportlich, auch wenn jetzt die WM nicht so stark war, und vor allem auch wirtschaftlich. Glaube ich, sind wir da in Deutschland, was den Frauenfußball angeht, doch ein gutes Stück weitergekommen in den letzten 10 Jahren.
Und wir müssen nicht nur 10 Jahre betrachten, sondern vielleicht sogar noch weiter zurückgehen bis nach dem Zweiten Weltkrieg, denn da hat der Deutsche Fußballbund Ende der 50er Jahre Mädchen- und Frauenfußball verboten. Das war ein Straftat. Bestand in Deutschland, der erst 1970 durch den damaligen DFB-Präsidenten Neuberger aufgehoben worden ist. Und wenn man dann wiederum berücksichtigt, dass die Nationalmannschaft der Frauen erst 1982 das erste offizielle Länderspiel gegen die Schweiz durchgeführt hat, ist der Weg, den die Frauen genommen haben, wesentlich kürzer als die der Männer.
Ja, definitiv. Ja. Also es hat sich viel getan. Wir haben eine, ich glaube, inzwischen sehr gut funktionierende Frauen-Bundesliga. Seit 97 eingleisig hier in Deutschland. 12 Mannschaften. Finde ich interessant. Man, vermarktungsmäßig überlegt man sich ja immer so die ideale Größe so einer Liga. Also 12 Mannschaften. Vielleicht können wir da auch gleich unsere beiden Gäste nochmal zu fragen, was da die Gründe sein könnten. Im Gegensatz zum Herrenfußball, wo wir 18 Teams haben. Ja, es werden Meister gekürt. Es werden 2 Absteiger letztendlich auch ermittelt. Also ähnlich wie auch bei den Herren. Und man kann durchaus sagen, dass es eine positive Entwicklung hat, diese Frauenbundesliga. Wir haben eine Verdreifachung des Zuschauerschnitts im letzten Jahr alleine gehabt. Wir hatten jetzt, ich glaube, letztes Jahr waren knapp 40.000 Zuschauer im Rhein-Energie-Stadion beim Spiel Köln gegen Frankfurt, glaube ich, war es. Also das ist schon enorm.
Ja, und das hängt eben auch damit zusammen, dass wir vielleicht 2 Dinge haben. Auf der einen Seite sind die internationalen Erfolge der deutschen Frauen sehr groß. 3-mal Bronze bei Olympia, 1-mal Gold 2016, 8-mal Europameister, 2-mal Weltmeisterin. Das ist eine Bilanz, da tun die Männer sich schon schwer. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch in der Frauenfußball-Bundesliga mit 3 Namensgebern, gibt es bei den Männern auch nicht. Erst war die Allianz-Namensgeber, dann Flyer-Alarm, jetzt Google Pixel. Ja. Sind natürlich Dinge, wo man sagen kann, da ist Potenzial vorhanden. Er muss vielleicht irgendwie das Potenzial irgendwie anders gehoben werden. Denn die Zuschauerzahlen steigen, die TV-Zahlen steigen. Und wenn wir mal in die Sponsorenlisten reingehen, da können wir auch interessante Erkenntnisse ziehen, ne?
Ja, du sagst es richtig. Es sind viele positive Dinge, die sich entwickelt haben. Aber auffällig ist das beispielsweise, wenn man jetzt auch sich Ärmel, Trikotsponsoren, Ausrüster etc. anguckt, die ganzen verschiedenen Sponsoring-Formen oder Möglichkeiten, dass da doch auch noch viel Potenzial oder viel Luft nach oben ist. Also es gibt, glaube ich, ich weiß es gar nicht, du hattest es vorhin, wir hatten vorhin schon mal darüber diskutiert, wenige Vereine, die alle Rechte oder alle, also Ärmel, Ausrüster, Trikotsponsoring wirklich an Sponsoren letztendlich veräußern konnten. Ne?
So ist es. Also nur der 1. FC Köln und die SGS Essen, die haben alle diese 4 Sponsoring-Formen, Ausrüster, Trikotsponsor, Ärmelsponsor, Rückensponsor vereinigt. Es ist immer noch eine Dominanz der Ausrüster, nicht? Also 1, 2, 3, 4 mal Nike, zweimal Adidas und dann Puma. Das ist, glaube ich, das Gros. Was mir besonders gut gefällt, und da möchte ich auch richtig verstanden werden, ist, dass wir bei den Sponsoren nicht frauentypische Sponsoren haben, die berühmte Always oder die berühmte Miele Köche, sondern wir haben ja SAP und ja, wir haben ja, Indeed und wir haben die Telekom.
Ja, also das große sind Unternehmen. Ja.
Große Unternehmen. Das heißt, die wollen natürlich auch für ihre Zielgruppe etwas erreichen und das versprechen die sich offensichtlich durch Frauenfußball.
Ja, ja, definitiv. Positives Zeichen. Ich glaube auch, eine andere Einnahmequelle, die bis jetzt sehr gut sich entwickelt hat, ist das Thema TV. Alleine jetzt ist das Eröffnungsspiel. Jetzt ist ja die Bundesliga, hat ja jetzt begonnen am 17. September und Sport 1 überträgt, Saisoneröffnung übertragen. Jeden Montagabend zur Primetime, das was damals so die zweite Bundesliga war, wird jetzt wirklich das Topspiel übertragen. Also da tut sich doch einiges. Juniorin, die EM zum Beispiel, U19 wurde übertragen. Deutschland ja sehr erfolgreich. Das lässt, glaube ich, auch sportlich positiv in die Zukunft schauen. Wir haben gute Nachwuchskickerinnen. Also da tut sich auch im TV doch einiges.
Unbedingt. Und Steffi Jones hat uns ja letztes Mal gesagt, dass wir Zeit brauchen. Also eine Mannschaft, die braucht Jahre, damit 6, 7, 8 Spielerinnen mal zu einem Team zusammenkommen. Und das dauert einfach. Und deshalb braucht es erstmal Strukturen, die es ermöglichen, dass Mädchen- und Frauenfußball einigermaßen attraktiv ist für diese Zielgruppe.
Ja. Ich glaube, es ist noch relevanter als im Herrenbereich, dass natürlich der Erfolg der Nationalmannschaft hier, glaube ich, auch wichtig ist für den Erfolg des Frauenfußballs, was die Bundesliga angeht.
Und ist der Misserfolg der Männer dann etwas Gutes für die Frauen?
Ich glaube ja. Ja? Ich glaube ja, weil man stand natürlich immer so im Schatten der Herren und ich glaube nicht, dass es nachteilig war für die Frauen oder den Frauenfußball, dass die Herrennationalmannschaft sportlich, aber auch so imagemäßig ja schon irgendwo Probleme hat in den letzten Jahren. Und einige, gerade bei der EM, letztes Jahr hatte ich das auch durch Gespräche mit Freunden im Freundeskreis, Familie, doch einige so nach der Art sagten, ach, bei den Frauen entdecke ich doch einiges, was ich bei den Männern einfach vermisse. Typen, Kampf, Zusammenhalt. Und ich glaube schon, dass das für die Frauen gar nicht so schlecht war, dass die Herren nicht so erfolgreich waren in den letzten Jahren, obwohl wir uns natürlich auch wünschen, dass der Erfolg da auch wieder kommt.
So wie du das jetzt so allgemein formuliert hast, mit Wünsche, Bedürfnisse, Motive, das müssen wir natürlich bei uns an der Hochschule wissenschaftlich untermauern.
Natürlich.
Und das haben wir gemacht mit einer unserer Masterstudierenden, mit der Sophie Sieven. Und mit der wollen wir uns jetzt mal über ihre mit einer 1 vor dem Komma geschriebenen Masterarbeit unterhalten. Deshalb herzlich willkommen, liebe Sophie.
Hallo zusammen, ich freue mich, heute bei euch zu sein.
Was war die Motivation für dich, überhaupt die Arbeit mit Fußball und Frauenfußball zu schreiben?
Also ich habe selbst lange Fußball gespielt und als ich dann das EM-Finale 2020 geguckt habe, habe ich komplett mitgefiebert und habe danach im Fernsehen gelesen, dass das EM-Finale war mit den meisten Zuschauern, die es jemals sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gab. Und das hat man dann danach ja auch im Land gesehen, dass plötzlich viel mehr Leute in die Stadien gegangen sind zur Frauenbundesliga. Da gab es einen Anstieg von über 300%. Und dann habe ich mir die Zuschauer angeguckt und festgestellt, man weiß gar nicht, wer die Zuschauer sind. Und um dieses Zuschauerpotenzial, was jetzt da ist, nutzen zu können, ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, okay, wer sind die Zuschauer, warum gehen sie ins Stadion, wie oft. Und damit habe ich mich dann quasi in meiner Masterarbeit beschäftigt.
Und du hast selber gekickt?
Genau.
Wo und wie?
Ich war 11, ich musste meine Eltern überreden, mein Papa und Mama waren tatsächlich dagegen. Ich habe drei Brüder und als ich dann mit Fußball um die Ecke gekommen bin, war erstmal so, boah, muss das sein? Hab dann so lange genervt, dass ich durfte und dann habe ich mit 11 bei uns im Ort angefangen, hab dann mal in Wuppertal gespielt und zuletzt auch hier in Düsseldorf.
Okay, schön. Also das heißt, am Ende des Tages wolltest du die Zielgruppenanalyse, die Zuschaueranalyse vor Ort, also der passive Sportkonsum vor Ort untersuchen.
Genau, weil man muss natürlich sagen, gerade im Frauenfußball sind die Zuschauer eine enorme Einnahmequelle, spiegeln die Attraktivität der Liga und der Vereine wider und sind somit natürlich auch für Sponsoren und auch für den Fernsehen enorm interessant. Und um diese finanziellen Chancen nutzen zu können, muss man einfach wissen, wer die Zuschauer sind, um dann gezielte Werbemaßnahmen ergreifen zu können.
Wissenschaftlich nennt man das Persona. Und was das ist, was sie darunter verbirgt, das sagt uns jetzt der liebe Lennart.
Hä, Lennart, kannst du das mal kurz definieren?
Eine Persona ist eine fiktive Person, die in der Regel von Marketingverantwortlichen erstellt wird. Sie stellt ja typische Vertreter einer Zielgruppe dar und die Erstellung von Personas hilft Unternehmen eben dabei oder auch Sportorganisationen, ihre Zielgruppe besser einzugrenzen, zu charakterisieren und einfach verstehen zu können. Dadurch können Dienstleistungen und Produkte eben auf genau diese Zielgruppe angepasst werden. Personas werden in Form eines Steckbriefs erstellt und sind quasi wie eine reale Person zu sehen. Im Gegensatz zur Zielgruppe stellt die Persona jedoch einen typischen Kunden dar. Sie ist zwar Teil der Zielgruppe, jedoch wesentlich detaillierter beschrieben. Bei dem Persona-Konzept werden häufig auch verschiedene Vertreter einer Zielgruppe erstellt. So eröffnet sich für das Unternehmen einfach der Blick auf verschiedene potenzielle Kunden und auch auf deren Bedürfnisse und Wünsche. Praxiserfolge für die Erstellung von Personas können folgende sein. Man kann einfach ein besseres Targeting einfacher und wirksamer gestalten. Personas ermöglichen ein authentisches Verständnis der Zielgruppe, um einfach die Bedürfnisse und Wünsche besser auf die Produkte anzupassen oder andersrum. Außerdem kann die Bildsprache von Ads dank datenbasierter Personas optimiert werden. Und man kann die Kosten und den Aufwand beim Marketing einfach sparen. Vor allem für Sportorganisationen ist es genauso wie in der freien Wirtschaft. Man kann die Produkte und Dienstleistungen, die man hat, einfach sehr gut auf die Zielgruppe optimieren oder anpassen. Sei es im Merchandising, im Ticketing oder auch in der Vermarktung. Das bezieht sich sowohl auf den B2C als auch auf den B2B-Bereich.
Danke, Lennart.
Also ich finde es auch total spannend und gehen wir mal ein bisschen ins Detail, was deine Arbeit angeht. Jetzt hast du uns ja so ein bisschen deine Motivlage und deinen Hintergrund auch zum Frauenfußball erzählt. Was hast du genau untersucht? Erzähl einfach gerne mal ein bisschen, welche Methodik hast du angewandt? Was waren deine Kernergebnisse? Wir haben ja über Persona jetzt auch ein bisschen was gehört vom Lennart. Was für Persona, was ist bei dir rausgekommen? Das interessiert uns natürlich jetzt.
Also ich habe mich auch erstmal gefragt, wie kann ich das umsetzen? Wie komme ich an möglichst viele Teilnehmerinnen, die auch wirklich aktiv sich für Frauenfußball interessieren und auch in die Stadien gehen. Und ich bin dann auf die Idee gekommen, dass ich den DFB kontaktiert habe. Die sind nämlich für die Instagram-Seite der Frauenbundesliga zuständig. Ich habe dann per E-Mail Kontakt aufgenommen und gefragt, ob es möglich wäre, dass meine Umfrage, ich habe einen vollstandardisierten Fragebogen entwickelt, ob sie den Fragebogen auf der Instagram-Seite teilen könnten. Und ich habe dann tatsächlich ein positives Feedback vom DFB bekommen, so dass das auch alles echt total schnell ging und dann mein Fragebogen in der Instagram-Story geteilt wurde. Und dadurch hatte ich natürlich Glück. Es haben, glaube ich, über 1700 Teilnehmerinnen an der Umfrage teilgenommen.
Ja, also stark, ja.
Ja, deswegen, also das
toller Datensatz.
War dann ein unglaublich guter Datensatz. Man muss natürlich sagen, dass auch einige Fragebögen aussortiert wurden, wenn die Teilnehmerinnen den Fragebogen nicht bis zum Ende durchgenommen gemacht haben oder ein paar Antworten unplausibel waren. Aber auf jeden Fall hatte ich eine unglaublich gute Grundlage und habe dann gesagt, okay, wie kann ich das jetzt umsetzen? Ich wollte die Personas erstellen und habe dann quasi mittels einer Clusteranalyse und Kreuztabellen 5 Personas erstellt.
Ja, dann stell uns die mal vor.
Oder genau.
Ein, 2 davon.
Genau, also ich glaube, man muss wirklich, ich habe 3 weibliche Personas und 2 männliche. Man muss einfach sagen, dass meine Umfrage ergeben hat, dass unglaublich viele weibliche Personen ins Stadion gehen und dass es auch ganz viele junge Frauen sind. Deswegen habe ich 2 Personas, die sind 17 und 21 Jahre. Das sind 2 Frauen, die ich besonders hervorheben möchte. Die machen über 40% des Datensatzes aus. Und ich glaube, zu den beiden lässt sich einfach sagen, dass das generell junge Frauen sind, die eine enorme Verbundenheit haben zum Frauenfußball. Sie sehen in den Frauenfußballspielerinnen Vorbilder. Sie gehen vor allem ins Stadion, um Nationalspielerinnen zu sehen. Aber auch, wie wir das gerade eben schon hatten, da wurde ja darüber gesprochen, okay, der Männerfußball wird der unattraktiver. Und das konnte ich zum Beispiel auch in meiner Umfrage bestätigen, weil knapp 15% angegeben haben, dass sie sich für den Frauenfußball interessieren oder auch für die Frauenbundesliga, weil sie weg vom Männerfußball gehen.
Ah, das wird das so ein bisschen untermauern, ne, was ich auch gesagt habe.
Genau, weil sie halt wirklich sagen, dass sie den Frauenfußball fairer finden, authentischer. Man ist viel näher an den Spielerinnen und das sind auch die Motive, warum die Leute in die Stadien gehen. Und ich glaube, dann ist wirklich noch hervorzuheben, dass ganz, ganz viel mit Social Media gemacht wird. Ganz viele Zuschauerinnen und gerade die jungen Mädels, die verfolgen alles, was die Nationalspielerinnen und die Lieblingsspielerinnen ihrer Vereine auf zum Beispiel Instagram, YouTube oder TikTok oder sowas machen. Die liken da regelmäßig Beiträge und sind da immer informiert. Also für Frauenfußball ist ein enormes Potenzial über die sozialen Medien.
Ich will dich gar nicht unterbrechen, total spannend. Ich habe das nämlich auch gelesen, da war ich auch verwundert. Über 7 Millionen Follower in Deutschland haben alle Bundesligisten und die Liga über ihre Social-Media-Seiten. Also was du eben sagst, viele junge Mädels und so weiter. 7 Millionen, das ist ein Riesenpotenzial.
Ja.
Hätte ich auch nie gedacht.
Und was machst du jetzt mit der Arbeit? In den Schrank kommt die ja nicht, oder?
Ja, das muss ich jetzt mal schauen. Also das ergibt sich bestimmt noch die ein oder andere Option. Tatsächlich habe ich...
Vielleicht melden sich Vereine bei dir, was sie mit den Zahlen an, oder die Liga, die ist ja bestimmt auch daran interessiert, mit den Ergebnissen zu arbeiten, ne?
Genau, also dem DFB habe ich tatsächlich die Daten schon übermittelt. Mhm. Ich glaube, gerade auch für die ist das unglaublich relevant zu wissen, wer folgt uns überhaupt auf Instagram, also wer verfolgt die Seite der Frauenfußball-Bundesliga. Aber es ergibt sich natürlich auch ein enormes Potenzial für die Vereine. Man könnte zum Beispiel meinen Datensatz jetzt nehmen und gezielt schauen, okay, wer sind die Bayern München-Fans im Vergleich zu den VfL Wolfsburg-Fans? Wie unterscheiden sich die Fans? Das lässt sich alles ermitteln. Meine Umfrage hat, wie man das schon fast erwartet hat, ergeben, dass der größte Fananteil bei Bayern München, bei Wolfsburg und auch bei Frankfurt liegt. Und da könnte man natürlich die Ergebnisse ein bisschen clustern. Aber auch für Sponsoren kann das unglaublich interessant sein zu wissen, okay, wofür interessieren sich meine Teilnehmerinnen? Das habe ich nämlich auch nachgefragt in ihrer Freizeit. Sind das eher Menschen, die viel Zeit zu Hause verbringen, vom Fernsehen, vom Computer? Gehen die aktiv raus? Was sind die Hobbys und Interessen? Und das kann natürlich auch für Werbemaßnahmen sehr spannend sein.
Da kann man wieder mal sehen, wir sind eine Hochschule Applied Science, angewandte Wissenschaften, mit theoretischem Rüstzeug dann auch praktische Hilfen für eine ganze Liga entwickelt. Lieben Dank, liebe Sophie, dass du uns das hier so in Kürze erzählt hast.
Total spannend, danke.
Und gleichzeitig müssen wir feststellen, dass es immer noch so ist, dass die Spielerinnen, erste Liga, zweite Liga, selbst runter bis in die Regionalliga, davon nicht leben können, aber trotzdem irgendwie ihren Traum Fußball spielen und trotzdem Karriere machen wollen, in Einklang bringen. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie kann das bei uns gelingen? Wie können wir als ISD-Hochschule helfen? Und dazu haben wir die liebe Lara eingeladen, zu uns zu kommen. Hallo, liebe Lara.
Hallo, Gerhard.
So, was machst du bei uns und wie weit hast du einen Bezug zu unserem heutigen Thema?
Genau, ich arbeite für die IST, bin im Sport- und Managementbereich tätig, bin auch Tutorin und berate da natürlich Interessenten für Studiengang oder auch Weiterbildung. Und genau, ich selbst habe auch lange Fußball gespielt, bis hin zur Regionalliga auch. Bei uns war Geld, um ehrlich zu sein, eigentlich nie ein Thema. Das heißt, man musste sehr viel Training, sehr viel Zeit investieren, ohne da was für zu bekommen, außer vielleicht ein bisschen Fahrtgeld. Genau.
Die Situation hat sich bis heute nicht geändert. Was kannst du denn trotzdem jungen Frauen raten, vielleicht auch mit akademischer Bildung, Ausbildung, sich zu qualifizieren?
Genau, also wir haben ja auch viele Leistungssportler, Sportlerinnen bei uns an der Hochschule, die auch alle nebenbei sozusagen sich akademisch weiterbilden, weil sie halt auch sehen, okay, ich muss nach meiner Karriere vielleicht noch was machen oder das Geld würde jetzt nicht reichen. Unter anderem hatten wir die Lena Lotzen auch als Masterstudentin bei uns, die auch eine Masterarbeit über das Thema geschrieben hat. Und da kam auch raus, dass 67% der Spielerinnen in der Frauenfußball-Bundesliga in der ersten und zweiten auch nebenbei studieren. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein großes Thema bei den Spielerinnen.
Hast du noch weitere Beispiele aus unserem Kanon?
Ja, Babette Peter zum Beispiel ist eine andere Masterstudentin, die jetzt auch vor kurzem abgeschlossen hat. Und beispielsweise auch Kim Kulig, die hat bei uns zwei Weiterbildungen gemacht, unter anderem auch den Sportfachwirt. Zu Kim Kulig kann man auf jeden Fall sagen, sie ist jetzt Cheftrainerin beim FC Basel. Auch Lena Lotzen ist in der sportlichen Leitung beim DFB bei den U17-Juniorinnen tätig. Also sie sind auf jeden Fall, sind ihren Weg gegangen danach.
Also wir sehen, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, parallel die ganzen Dinge zu tun. Ich würde mir auch für die Zukunft wünschen, das hatte Steffi Jones ja auch gesagt und du ja eben auch nochmal, Lara, dass selbst in der ersten Bundesliga viele Spielerinnen eben leider nicht damit ihr Geld verdienen können oder ihren Lebensunterhalt verdienen können, dass sich das vielleicht kurz- bis mittelfristig ändert. Ich glaube, das wäre so ein tolles Ziel und ich denke aufgrund der Entwicklung auch realistisch.
Siehst du dafür gute Chancen, Lara?
Das sehe ich auf jeden Fall. Ich finde, man merkt schon jetzt auch immer mehr Potenzial im Frauenfußball, wie eben ja auch vorgestellt, und dass da auch mehr Geld vorhanden ist. Und natürlich hängt es auch oft von den Vereinen aus dem Männerbereich dann auch zusammen. Also man sieht das ja auch an der ersten Bundesliga. Es sind sehr, sehr viele Vereine, die natürlich eine große eine Männermannschaft haben, die sehr hoch spielen und dort vielleicht auch die Unterstützung bekommen. Aber ich glaube, insgesamt tut das dem Frauenfußball nur gut.
Ich habe jetzt doch noch eine Frage. Ist das für dich positiv oder eher nachteilig, wenn der Verein eben eine erfolgreiche Herrenmannschaft hat? Weil ich stelle mir gerade die Frage, auf der einen Seite profitiere ich vielleicht, auch finanziell natürlich irgendwo, wenn ich in so einem Gebilde drin bin, von einem Profiklub im Herrenbereich. Auf der anderen Seite, so zuschauermäßig, habe ich vielleicht auch einen Vorteil, wenn ich wirklich eine eigene Brand in der Stadt habe?
Also ich finde es eher mehr positiv, aufgrund natürlich der finanziellen Unterstützung, aber auch den Gegebenheiten. Also es ist einfach seriöser, gerade die Trainingsanlagen und Plätze und Stadien.
Infrastruktur.
Also da hängt einfach viel dran. Und ich glaube, insgesamt auch medial gesehen, sehe ich das eher positiv.
Ja, prima. Siehst du, haben wir volle Hütte heute gehabt mit den lieben Kolleginnen hier aus dem Hause. Uns hat es wieder Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal, dass ihr da wart.
Vielen Dank euch.
Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann verbreitet das über eure Kanäle. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns an sport@isd.de. Ansonsten sagen wir Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao.
Sportbusiness Kompakt ist eine Podcast-Produktion der IST Hochschule für Management. Wenn du noch mehr über das Thema Sportbusiness erfahren möchtest oder dir eine berufliche Zukunft im Sportbusiness vorstellen kannst, dann schau dir doch mal unsere Weiterbildungen und Studiengänge an. Die findest du unter ist-hochschule.de.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.